Kulturnachrichten.
Mit Enora Maurer hier im Studio. Wir schauen in die Kulturnachrichten. Eine ETH-Absolventin ist auf dem Weg ins All.
Rabea Rocke heißt sie. Im Rahmen einer privat finanzierten Mission ist sie mit 3 weiteren Crewmitgliedern im US-Bundesstaat Florida abgeflogen, am Montagabend Ortszeit. Die Rakete und die Kapsel sind Produkte der Elon Musk-Firma SpaceX und die Reise wird bezahlt von einem Kryptomilliardär, der sich einen Traum erfüllt und gleich selbst mitreist.
Und wer ist die Dame, Rabea Rocke?
Rabea Rocke ist 29 Jahre alt. Sie hat an der ETH Zürich Elektrotechnik studiert und sie ist jetzt die erste deutsche Astronautin, die ins All geht. Frauen machen nur rund 11% der Menschen aus, die ins All geflogen sind.
Schauen wir nach Wien. Eine Galerie verkauft dort ein Turner-Werk, das seit kurzem ihm zugeschrieben wird, dem Maler William Turner.
Das Gemälde zeigt eine Version von Venedig, gesehen vom Canale della Giudecca aus dem Jahr 1845. Nun steht das Turner-Gemälde zum Verkauf für umgerechnet etwa 41,5 Millionen Franken.
Und wie ist das jetzt dazu gekommen? Wie wurde das Gemälde dem englischen Maler William Turner zugeschrieben?
Das Werk ist in einer privaten österreichischen Sammlung aufgetaucht. Europäische Forscher haben umfangreiche Analysen gemacht, diese in einer unabhängigen Studie veröffentlicht und die Authentizität des Werkes bestätigt. Und Historiker des Belvedere-Museums und der Wiener Akademie der Bildenden Künste haben die Herkunft des Gemäldes im letzten Oktober dann endgültig bestätigt.
SRF 2 Kultur.
Am Mittwoch, dem 2. April, Michael Schwendimann hat heute früh die Musik rausgesucht. Enora Maurer ist in der Morgenredaktion und am Mikrofon ist Florian Hauser. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Und wir starten mit Andreas Späth, das war ein Militärmusiker. Frage, hört man das? Naja, vielleicht sublimierte Militärmusik vielleicht.
Thank you.
Rita Karin Meyer, Klarinette, und Karl-Andreas Colli, Klavier, mit einer der drei Melodien, Opus 196 von Andreas Späth. Heute vor 300 Jahren ist er geboren, Giacomo Casanova, der Verführer, der Frauenheld, der Liebhaber, der Glücksspieler, der Abenteurer. Und auch, das zeigt das neue Buch des Literaturwissenschaftlers und langjährigen SZ-Journalisten Lothar Müller, ein bestens vernetzter Mensch und politischer Beobachter seiner Zeit. Mehr dazu von Katrin Becker.
Wir befinden uns im 18. Jahrhundert. Es ist die Zeit des Absolutismus und der Aufklärung. Die feudale Ständegesellschaft bröckelt, ein neues Bürgertum kämpft für Recht und Verfassung. Es ist auch die Zeit, in der der Venezianer Giacomo Casanova kühn und unverfroren ein abenteuerliches Leben führt, weiß der Literaturwissenschaftler Lothar Müller.
Diese Anpassungsstrategien hat Casanova sehr gut beherrscht. Er ist in die aristokratischen Kreise geraten, kam ja aus niederem Stand. Also seine Eltern waren beide Schauspieler. Ein Schlüssel dafür, das dann doch zu schaffen, war damals die Bildung.
Giacomo Casanova hatte an der Universität in Padua Theologie und Jura studiert und sogar zwei Doktortitel erworben. Lothar Müller stellt in seinem Buch den Mann ins Zentrum, als der Giacomo Casanova gelten wollte. Eine intellektuelle Jahrhundertfigur, ein Weltenbummler, ein soziales Chamäleon, ein Aufsteiger. Seine Abenteuerkarriere begann mit einer spektakulären Flucht, nämlich aus den Bleikammern des Dogenpalastes in Venedig. 1756 war das.
Sie machte ihn schlagartig berühmt. Also er war das Gespräch in den Salons und er ging durch die Zeitungen.
18 Jahre reiste Casanova daraufhin quer durch das höfische Europa. Nach Russland, Polen, Frankreich, England, Spanien. Er war Politikberater, mal Lotterieunternehmer, ja sogar Textilfabrikant. Giacomo Casanova war mittellos und lebte dennoch auf großem Fuß. Um sich Zugang zu besseren Kreisen zu verschaffen, nannte er sich Chevalier de Saint-Gall. Sein Ruf eilte ihm voraus, doch der war damals nicht so einseitig wie heute. Lothar Müller sagt, Casanova war damals das, was man heute einen begnadeten Netzwerker nennt.
Also er hat in den aristokratischen Kreisen, sobald er da nur ein Zipfelchen erwischt hatte, es geschafft, sich Empfehlungsschreiben zu verschaffen. Und das waren die Wege, auf denen ihm dann der Zugang zu den Höfen eröffnet wurde und zu dem, was man Privataudienzen nennen könnte. Ob die dann alle so genau stattgefunden haben, wie er davon berichtet, wird sich nie überprüfen lassen. Aber es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass er tatsächlich Friedrich den Großen, Katharina die Große und vor allem den polnischen König Stanislaus Poniatowski getroffen hat.
Sein Leben lang war Casanova ein Erzähler. 60-jährig, zahnlos und von Liebes- und Glücksspielen erschöpft, zieht sich Casanova Mitte der 1780er Jahre auf Schloss Dux in Böhmen zurück, nimmt eine Stelle als Bibliothekar an und schreibt seine Memoiren. Auf über 3000 Seiten lässt er sein Leben Revue passieren. Anekdotenreich setzt er die zeitgeschichtlichen Ereignisse des 18. Jahrhunderts in Szene. Für den Literatur- und Kulturwissenschaftler Lothar Müller wird die Figur Casanova als Zeithistoriker hier interessant, als einer, der das Ancien Regime und die Machtverschiebungen in Europa miterlebt hat.
Da passiert die endgültige Teilung Polens, da passiert auch die Expansion Russlands zur Schwarzmeerküste. Und das schlägt sich in den Memoiren nieder. Die sind nicht immer nur in der Zeit angesiedelt, von der sie handeln, sondern da spricht immer wieder der alte Bibliothekar auf Schloss Dux dazwischen, der Konterrevolutionär, der sich nicht damit abfinden will, dass das Ancien Regime untergegangen ist.
Wie als wolle Giacomo Casanova sich und dem Publikum noch einmal beweisen, dass es dieses 18. Jahrhundert, die Epoche seiner Erfolge, wirklich gegeben hat.
Die Feuerschrift. Casanova und das Ende des alten Europa, so heißt das Buch über Giacomo Casanova. Zu seinem 300. Geburtstag kommt es jetzt frisch heraus. Geschrieben hat es der Literatur- und Kulturwissenschaftler Lothar Müller. Thank you. und die Tonsprache des Lehrers durch. Ferdinand Ries war Schüler von Ludwig van Beethoven, was man irgendwie hört hier in dieser Musik. Das ist seine 4. Sinfonie F-Moll mit dem Zürcher Kammerorchesterleitung Howard Griffith. Der Schweizer Konrad Steffen war ein weltweit bedeutender Eis- und Klimaforscher. 2020 ist er verunglückt im grönländischen Eis unweit seiner Forschungsstation. Der Kinodokumentarfilm Der Eismann zeichnet das Bild des Menschen und Forschers Steffen. Die Filmemacherin Corinna Gammer hat sich dafür selber aufs Polareis gewagt und mit Weggefährten und Familienmitgliedern gesprochen. Brigitte Hering hat den Film gesehen.
Konrad Steffens Tod war die tragische Quintessenz seines Lebens. Der Polarforscher, den alle schlicht Koni nannten, verschwand im August 2020 in der Nähe seiner Eis- und Klimaforschungsstation Swisscamp. Dort auf dem grönländischen Eis hatte ihn die Filmemacherin Corinna Gammer schon 2011 besucht.
Also wo gehen wir hin?
Wir gehen zu der Moulin-Site. Das ist es. Also, du bist Schweizerdeutsch oder doch Englisch?
Englisch.
We're going to a location where we measure the climate around the Moulins, which is a vertical shaft into the ice. We have a GPS there. We did several experiments over the last 4 years to measure the water flow into the ice.
Leidenschaftlich erzählt der charismatische Mann von seiner Arbeit. Immer wieder sieht man ihn im Film dick eingepackt an seinen Messgeräten im Eis werkeln. Die Regisseurin Corinna Gammer ist unter anderem auch Kunstfotografin. Das ist im Film anzusehen. Das Milieu der wissenschaftlichen Forschung bettet sie ein in Bilder von berückender Schönheit. So wird die Faszination Koni Steffens für das arktische Eis, für die Stille und das unendliche Weiß auch im warmen Kino fühlbar.
It's very quiet. You don't see anything than white.
Corinna Gammer hat Mitarbeiter, Freunde und Familienmitglieder getroffen, deren Erinnerungen an Koni Steffen eine vielseitige Persönlichkeit zeichnen. Wir erfahren, wie aus einem Jungen, der viel Blödsinn machte, ein Forscher von Weltrang wurde. Die Dramaturgie des Films zeichnet nach, wie die Klimaveränderung, die Steffen über 30 Jahre hinweg erforscht, mit ihrem Tempo seine Forschung einholt und beeinträchtigt. Sein Forschungslager bricht zusammen, immer wieder, weil das Eis darunter in Rekordzeit wegschmilzt.
We came back in 2011 and the entire platform actually collapsed.
In letzter Konsequenz ist die Klimaveränderung, die Konrad Steffen erforscht hat, auch schuld an seinem Tod. Denn die große Eisspalte in der Nähe des Camps, in die er ziemlich sicher gefallen ist, ist erst kurz vor seinem Tod aufgebrochen. Corinna Gammers Film ist nie aktivistisch. Sie erzählt nicht mit erhobenem Zeigefinger vom Klimawandel. Stattdessen berührt der Film auf vielen Ebenen. Mit der einnehmenden und freundlichen Persönlichkeit Steffens, mit atemberaubend schönen Bildern, mit den Erinnerungen von Freunden und Familienmitgliedern, die immer noch traurig sind darüber, dass ihr Freund, Bruder, Vater spurlos im Eis verschwunden ist. Blut, Schweiß und Tränen habe er dem grönländischen Eis gegeben. Daher sei seine Seele dort am richtigen Ort, sagt seine Tochter.
He put his blood, sweat and tears into that place. And if that's where his soul needs to rest, I think that's the place he should be.
Corinna Gammers Film über den Klimaforscher Konrad Koni Steffen ist ein sehr gelungenes Porträt, das nie Heldenverehrung ist, sondern eine wunderschön bebilderte und erzählte Hommage an den renommierten Eismann.
Der Eismann, Schweizer Dokumentarfilm, ab morgen im Kino. Raffaele La Ragione und seine kleine Mandel, die Mandoline, hier in diesem Rondo aus dem Mandolinenkonzert G-Dur von Hummel, Johann Nepomuk Hummel, begleitet hat ihn das Ensemble Il Pomodoro.
Male. E di noi che dice male.
Josef Haydn, eine Arie für Sopran und Orchester, Dica pure chi vuol dire, mit Nuria Rial und dem Orfeo Barockorchester. Und jetzt noch ein bisschen Musik von Cécile Chaminade. Wald oder Meer? Wald oder Meer, das geht beides. Da bewegt sich ja immer ein bisschen was und das tut der Inspiration sehr gut, hat sie gesagt, Cécile Chaminade. Und sie war oft unterwegs im Wald und am Meer, konnte sich leisten, Tage am Meer und in der Natur zu verbringen, weil der Vater ziemlich reich war und sie ihre Freiheiten hatte und dann die Komponieren zum Komponieren genutzt hat. Musik verschwindet im Blätterrauschen. Das war's mit der Inspiration von und für Cécile Chaminade hier mit dem Pianisten Marc Weiner.
Guten Morgen um 8.30 Uhr. Es war auch eine Wahl gegen Trump, sagen Beobachterinnen und Beobachter. Im US-Bundesstaat Wisconsin gewinnt eine liberale Richterin die Wahl an das oberste Gericht. Und das sei ein deutliches Zeichen an die Adresse des US-Präsidenten, so unsere Korrespondentin. Ja, und wird er vom Fraktions- zum Parteichef? Philipp Matthias Breggi will Präsident der Mitte-Partei werden und damit die Nachfolge von Gerhard Pfister antreten. Zuerst aber noch zum recht sonnigen Wetter. Kevin Karnes, zumindest so sieht's vor dem Studio aus.
Ja, und es bleibt auch so, im Norden zumindest, da wird's ziemlich sonnig, es weht mäßige Biese. Im Süden ein bisschen anders, dort ist es wechselnd bewölkt bei maximal 13 bis 17 Grad.
Und am Mikrofon für Sie, Susanne Stöckel. Es macht auf den ersten Blick vielleicht nicht den Anschein, aber diese Wahl ist wichtig. Es geht um die Wahl für das oberste Gericht im US-Bundesstaat Wisconsin. Gewonnen hat sie die liberale Richterin Susan Crawford, die von den Demokraten, von der Demokratischen Partei unterstützt wird. Kurz gesagt ist diese Wahl der erste Stimmungstest für die Trump-Regierung, aber sie hat auch mit Blick auf die Parlamentswahl nächstes Jahr Bedeutung. Ich habe USA-Korrespondentin Barbara Kolpi gefragt, wie sie das Resultat einschätzt.
Dieses deutliche Resultat ist sehr beachtlich, denn der Supreme Court von Wisconsin bleibt somit in liberaler Hand mit einer 4-3 Mehrheit und dies in einem sogenannten Swing State. Wisconsin hat 2016 Trump gewählt, 2020 Biden und 2024 wieder Trump und die Wahl war stets ultra knapp. Der Sieger hatte jeweils weniger als einen Prozentpunkt Vorsprung. Und nun, nur 5 Monate, nachdem sich die Wählerinnen und Wähler in Wisconsin für Donald Trump ausgesprochen hatten, haben sie deutlich die liberale Kandidatin, die von Demokraten unterstützt wurde, gewählt.
Können Sie uns noch ein bisschen ausführlicher die Bedeutung dieser Wahl erklären?
Die Wahl war ein Stimmungstest und das Resultat ist entsprechend eine empfindliche Niederlage für Donald Trump, der den Verlierer, den konservativen Brad Schimmel, unterstützte. Und die Wahl ist auch eine Niederlage für Elon Musk. Trumps Sohn hat Wahlkampf betrieben in Wisconsin und auch Elon Musk. Und dieser hat mit einer umstrittenen Aktion für Aufsehen gesorgt, indem er zwei Schecks von $1 Million verschenkte. Nicht direkt für wen versprach, den konservativen Kandidaten zu wählen, das wäre definitiv verfassungswidrig, aber in Frage kam, wer eine Petition unterschrieb gegen aktivistische Richter. Und die Demokraten sahen in dieser Wahl ein Referendum gegen Trump und Musk, und die Wählerinnen und Wähler haben ein deutliches Zeichen gesetzt.
Und die Wahl hat ja auch längerfristige Auswirkungen, oder?
Genau, die Liberalen behalten die Mehrheit im Supreme Court von Wisconsin und es stehen ganz wichtige Urteile an, zum Beispiel, ob ein Abtreibungsverbot von 1849 noch durchgesetzt werden kann. Das Recht auf Abtreibung war ein wichtiges Motivationsthema für viele Wählerinnen und Wähler von Susan Crawford, der Gewinnerin. Aber dann wird der Supreme Court vor allem auch abwägen, ob die Wahlkreise in Wisconsin neu gezeichnet werden. Dieses sogenannte Gerrymandering ist eine Eigenheit in den USA und zurzeit sind die Wahlkreise in Wisconsin so eingeteilt, dass die republikanische Partei im Vorteil ist und entsprechend 5 von 8 Abgeordneten im Repräsentantenhaus stellt. Nun könnten die Wahlkreise neu eingeteilt werden, zum Vorteil der Demokraten, die somit 1 oder 2 Sitze mehr holen könnten bei den nächsten Zwischenwahlen. Diese finden in gut 1,5 Jahren statt, Anfang November 2026. Und wenn man bedenkt, wie knapp die Mehrheitsverhältnisse sind, könnten 2 Sitze mehr oder weniger eben bereits den Ausschlag geben. Elon Musk hat im Vorfeld gesagt, dass das, was in Wisconsin geschieht, bei dieser Wahl ausschlaggebend sein wird, welche Partei das Repräsentantenhaus kontrollieren wird.
So die Einschätzung von USA-Korrespondentin Barbara Kolpi. Und es gab auch noch andere Wahlen, nämlich in Florida. Da entscheiden die Republikaner die Nachwahlen für sich. Und welche Bedeutung das unter anderem auf das Parlament, auf den Kongress hat, können Sie auf der SRF News App nachlesen. Nun zu einem Thema, das uns alle betrifft, ganz direkt im Portemonnaie, Stichwort Krankenkassen. Da läuft es finanziell offenbar nicht schlecht, Kevin. Wo genau?
Bei der CSS, das ist die zweitgrößte Krankenkasse der Schweiz. Sie hat im letzten Jahr fast 63 Millionen Franken Gewinn gemacht. Verglichen mit dem Vorjahr ist der Gewinn um 60% gestiegen. Das Plus gab es vor allem wegen den Zusatzversicherungen, die spülten 190 Millionen Franken in die Kasse. Bei der Grundversicherung hat die CSS dagegen Geld verloren, sagt sie.
Und in den Nahen Osten nun, die Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas ist ja ausgelaufen, ohne ein neues Abkommen. Nun macht Israel militärisch weiter.
Der israelische Verteidigungsminister sagt, er wolle im Gazastreifen wieder stärker mit dem Militär vorgehen. Die Armee werde große Teile des Gazastreifens einnehmen und die Kampfgebiete sollen im großen Stil evakuiert werden. Wie viel Land Israel einzunehmen plant, das sagte der israelische Verteidigungsminister nicht. Weiter in Asien. China hat wieder eine Militärübung gestartet bei der Insel Taiwan. China sieht das demokratisch regierte Taiwan als Teil seines Staatsgebiets. Die chinesische Armee sagt, bei der Militärübung gehe es unter anderem um die Kontrolle und die Blockade von Gebieten. Nach Hollywood, der Schauspieler Val Kilmer ist gestorben. Er wurde 65 Jahre alt. Seine Familie hat den Tod bekannt gegeben. Val Kilmer ist unter anderem bekannt geworden als Batman in Batman Forever von 1995 und als Rivale von Tom Cruise in Top Gun. Val Kilmer starb gestern in Los Angeles an einer Lungenentzündung.
Und bleiben noch Wetter und Börsendaten.
Zuerst die Daten von SIX. Der Dow Jones Index in New York hat unverändert geschlossen. Der Nikkei Index in Tokio steigt um 0,2%. Der Euro wird zu 95,46 Rappen gehandelt. Den Dollar gibt es zu 88,44 Rappen. Die Wetteraussichten für Mittwoch heute. Im Norden scheint oft die Sonne bei 13 bis 17 Grad, dazu im Mittelland mäßige Biese. Im Südwallis und im Tessin, da bringen dichtere Wolken stellenweise Regen und in den Bergen auch Schnee.
Das sind die Informationen von heute Morgen. Für die Inhalte verantwortlich Martina Koch. Blick auf die Uhr, gleich 8.37 Uhr.
SRF 2 Kultur. Mit Florian Hauser.
Prag, Berlin, Mumbai, damals Bombay, London, Halifax, Kanada, dann Indiana in den USA. Das sind die Stationen von Walter Kaufmann, einem Prager Juden, der gebeutelt war vom Schicksal, verheiratet übrigens mit einer Nichte von Franz Kafka. Und er ist Schöpfer dieser Musik. Guten Morgen. Eine der indischen Miniaturen des Komponisten Walter Kaufmann, der einige Jahre seines Lebens verbracht hat in Indien, gespielt hat hier das Rundfunksinfonieorchester Berlin. Die Zeit 8:50 ist es.
Thank you.
Ein Tanz aus der Oper Le Roi Malgré Lui von Emmanuel Chabrier, gespielt hier vom Orchestre National de France unter Leitung von Armin Jordan, dem Vater des Dirigenten Philippe Jordan. Die Anthroposophie, gegründet von Rudolf Steiner, der vor 100 Jahren gestorben ist. Nach wie vor gibt es sie, die Anthroposophie, in der Landwirtschaft, in der Pädagogik oder der Medizin. Und genau da zeigt sich das Spannungsfeld besonders, sagt Helmut Zander, emeritierter Professor für Religionsgeschichte.
In der Medizin scheint mir beispielsweise ein positiver Punkt zu sein, dass man die Begleitung von Kranken in der Pflege sehr nachdenklich gestaltet, indem man etwa Räume lebenswert farbig gestaltet, indem man Therapien aus dem Bereich der manuellen Therapie, der Massage anwendet. Das ist alles heute keine Eigenheiten mehr der anthroposophischen Medizin, aber sie werden doch sehr bewusst gepflegt.
Und auf der anderen Seite stehen Präparate, die bei Krebserkrankungen eingesetzt werden, ohne dass die Wirkung wissenschaftlich nachgewiesen ist, oder die Haltung, Krankheiten heilen sich am besten selber. Mehr über dieses Spannungsfeld und über die Weltanschauung von Rudolf Steiner gleich nach 9 in den Perspektiven.
Thank you.
Kleine Orchestersuite in F-Dur von dem Komponisten Christoph Graupner. Das Ensemble Ars Antiqua Austria hat gespielt unter der Leitung von Gunnar Letzbohr. Und zum Schluss spielt jetzt noch das Ensemble L'Arpeggiata und das wird geleitet von Christina Pluha hier in Musik von Claudio Monteverdi.
Schermo sicuro da un nudo tiburio figuriero son colardo ne vario sosteneri col bolusinier tu in solo sguardo tu cambiani mortal stegno come si flagor fuggi indietro Spara crudel, aspro di amanti. Come sa punir, ti danno a mordir dal marumello. Come sa punir, ti danno a mordir dal marumello. Dolce favello un servo il tuo vezzoso mirar soli un orine caro un cor di sciolto occhi belli a se fu sempre bella virtù giusta pietate bellia se fu sempre bella virtù giusta pietate e voi non mi negate il buon riso che mi sia la prigione per si bella cagione il paradiso
Oime, Kio Gado, ach, ich falle, Madrigal, von Claudio Monteverdi mit Philipp Scharowski hier und dem Ensemble Arpeggiata unter der Leitung von Christina Pluha. Und weiter geht's jetzt um 9 Uhr mit dem Neuesten von Tage hier auf SRF 2 Kultur.
Die Nachrichten von SRF um 9 mit Jan von Tobel und diesen Themenschwerpunkten. Eine Wahl mit möglichen Auswirkungen auf das künftige US-Parlament. Die Kandidatin der Demokratischen Partei gewinnt im Bundesstaat Wisconsin die Wahl für das oberste Gericht. Dann Israel kündigt eine große Militäroffensive im Gazastreifen an und China reagiert auf Ankündigungen von Taiwan mit einer großen Militärübung. Das Wetter: im Norden ist es heute ziemlich sonnig mit mäßiger Biese, im Süden wechselnd bewölkt. Das Resultat ist deutlich im US-Bundesstaat Wisconsin. Einem Bundesstaat, der mal republikanisch und mal demokratisch wählt. Die Kandidatin der Demokraten, Susan Crawford, setzt sich durch bei der Wahl für einen Sitz im obersten Gericht des Bundesstaates. Sie kommt nach Auszählung fast aller Stimmen auf rund 55%. Die liberale Richterinnen und Richter haben damit weiter die Mehrheit im obersten Gericht. Das relativ deutliche Resultat habe symbolische Strahlkraft, sagt unsere USA-Korrespondentin Barbara Colpi, und könne auch ganz konkrete Auswirkungen haben auf das künftige US-Parlament. Es gehe um die Festlegung der Wahlkreise.
Dieses sogenannte Gerrymandering ist eine Eigenheit in den USA und zurzeit sind die Wahlkreise in Wisconsin so eingeteilt, dass die Republikanische Partei im Vorteil ist und entsprechend 5 von 8 Abgeordneten im Repräsentantenhaus stellt. Nun könnten die Wahlkreise neu eingeteilt werden zum Vorteil der Demokraten, die somit einen oder zwei Sitze mehr holen könnten bei den nächsten Zwischenwahlen. Diese finden in gut 1,5 Jahren statt, Anfang November 2026. Und wenn man bedenkt, wie knapp die Mehrheitsverhältnisse sind, könnten 2 Sitze mehr oder weniger eben bereits den Ausschlag geben,
sagt unsere USA-Korrespondentin Barbara Colpi. Vorläufig bleibt die Sitzverteilung aber unverändert. Bei Nachwahlen in Florida hat die Republikanische Partei 2 Sitze verteidigt. Israel will im Gazastreifen wieder stärker mit dem Militär vorgehen. Die Armee werde große Teile des Gazastreifens einnehmen, sagt der israelische Verteidigungsminister. Und die Bevölkerung werde dann aufgefordert, die Kampfgebiete zu verlassen. Wie viel Land Israel einnehmen will, das sagte der israelische Verteidigungsminister nicht. Seit gestern